Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wirtschaft im Westen, dem Podcast von Unternehmer NRW. Mein Name ist Hubertus Engemann, ich leite die Kommunikation des Verbandes. In wenigen Wochen wählen die Bürger Europas ein neues europäisches Parlament und nicht wenige sagen, dass die Europawahl 2024 eine der wichtigsten, wenn nicht sogar die wichtigste seit Bestehen der Europäischen Union ist. Denn wir leben in ruppigen Zeiten. Die Bedeutung dieser Wahl ist auch für uns in Nordrhein-Westfalen besonders groß, denn wohl kein anderes Bundesland ist so eng mit Europa verflochten wie Nordrhein-Westfalen. Das hat zuletzt auch nochmal eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft bestätigt. Da liegt es nahe, dass wir uns auch bei Unternehmer NRW mit der Europawahl beschäftigen. Und mein heutiger Gast ist jemand, der Europa wie seine Westentasche kennt, wie auch andere Regionen der Welt. Er leitete von 2014 bis 2021 das WDR-NDR-Studio in Brüssel. Zuvor war er 6 Jahre lang Korrespondent in den USA. Und von 1998 bis 2003 war er ARD-Korrespondent in Nairobi für Zentral- und Ostafrika zuständig. Ich freue mich auf ein sehr spannendes Gespräch mit Ralf Siener. Herzlich willkommen in unserem Studio, lieber Herr Siener.
Ja, hallo Herr Engemann. Ich freue mich sehr, dass ich hier bei Ihnen bin.
Herr Siener, bevor wir uns über die Europawahl austauschen, möchte ich mit Ihnen über 20.000 Elefanten sprechen. Die Geschichte geht so, der Präsident von Botswana, Masisi heißt er, hat Deutschland unlängst 20.000 Elefanten als Geschenk angeboten. Grund war eine Äußerung von Bundesumweltministerin Steffi Lemke, die die Einfuhr von Jagdtrophäen aus Afrika nach Deutschland oder in die EU verbieten oder mindestens mal einschränken will. Masisi findet das Vorhaben nicht so pfiffig und nicht lobenswert. Sein Land profitiert nämlich von der regulären und regulierten Jagd auf Elefanten, weil es unter der Überpopulation leidet. Viel zu häufig, so Masisi, kommt es zu Unfällen, bei denen Menschen totgetrampelt, Dörfer verwüstet oder Ernten vernichtet werden. Insofern zeugt dieser Vorschlag, sagt er, von Frau Lemke nicht von Realitätssinn. Es wäre auch ziemlich einfach, in Berlin zu sitzen und einfach eine Meinung zu haben und sich in die Angelegenheit eines afrikanischen Landes einzumischen. Die Afrikaner zahlen nämlich den Preis dafür, sagt er, dass wir die Tiere für die Welt erhalten. Und dann sagt er, dann nehmt bitte 20.000 von ihnen. Als Sie, Herr Siener, diese Geschichte gehört haben, Sie waren viele Jahre Afrika-Korrespondent, ich sagte es eben eingangs, was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen?
Herr Engemann, mir ist eine Szene durch den Kopf gegangen, die habe ich Anfang dieses Jahres erlebt. Da war ich in Kenia im Nationalpark Tsavo West, in einem kleinen Safari-Camp, was übrigens von einer Unternehmerfamilie aus dem Sauerland errichtet wurde, und bin da zum Pool gewandert, einem kleinen Wasserbecken, und da kurz morgens reinzuspringen und sah mir gegenüber einen großen, großen afrikanischen Buschelefanten, der nämlich diesen Pool als sein Wasserloch betrachtete. Und als er mich so anguckte, dachte ich, Hilfe, hoffentlich hat er gute Laune. Und bin dann so ein bisschen rückwärts vorsichtig wieder zu meinem Safari-Zelt zurückgegangen. Und dann sagten mir die Angestellten da, dieser Safari-Leute, ja, das wäre gang und gäbe, Klimawandel, die Elefanten in Afrika hätten deutlich Schwierigkeiten, überhaupt noch genügend Wasser zu finden und kämen eben regelmäßig zu diesem Pool. Man müsste da einfach tiefenentspannt sein und trotzdem reinspringen. Ich habe mich das nicht getraut. Also was für mich so eine heitere Erfahrung war, ist natürlich für Botswana eine existenzielle. Die Population der Elefanten in Botswana hat sich in den letzten Jahren versechsfacht von ungefähr 20 auf 120. Und wenn man da mit Leuten redet, die nicht in einem Safari-Camp Urlaub machen, sondern die ihr Wasser besorgen müssen, nicht um drin zu schwimmen, sondern um ihren Kindern was zu trinken zu geben, dann ist deren Situation, die stehen an den Wasserlöchern. Die Wasserlöcher müssen immer tiefer runtergebohrt werden, dadurch, dass der Grundwasserspiegel senkt, teilweise auf 25 Meter. Das heißt, die Elefanten kommen mit ihrem Rüssel nicht mehr an das Wasser ran, weil das so tief ist. Also gehen sie zu den Wasserlöchern der Menschen und da kommt es zu großen Konflikten. Viele der Frauen, die Wasser holen, werden zu Tode getrampelt. Das ist bitter ernst, das ist tödlicher ernst. Und wenn man mit Leuten ab Country spricht, sei es jetzt in Botswana oder in Namibia, Südafrika, Simbabwe, die erzählen alle, die Elefanten kommen mittlerweile in alle menschliche Siedlungen durch den Klimawandel, um sich da Wasser zu, in Anführungszeichen, organisieren. Bei den Schulen sieht es so aus, die kommen auf die Schulgelände, die trampeln die Zäune nieder und nehmen sich das Wasserreservoir, was eigentlich für die Kinder gedacht ist. Also das ist eine sehr existenzielle Nummer und insofern kann ich gut verstehen, dass der Präsident und die Regierung in Botswana sagen, bei allem Respekt vor der deutschen Umweltministerin und vor Berlin, das ist kein zielführender Ratschlag sozusagen. Und zu glauben jetzt, dadurch, dass man den Trophäenexport verbietet, würde man was Gutes tun, das greift deutlich zu kurz.
Ist das ein Beispiel dafür, dass Politik manchmal viel zu wenig weiß über Dinge im Ausland, die dort eher selbstverständlich sind?
Ja, ich glaube schon. Also es ist ganz oft so in Politikfeldern, die ich auch später eben in Amerika oder vor allen Dingen auch in Brüssel erlebt habe, man hat im Prinzip einen richtigen moralischen Impetus, in dem Fall Tiere schützen, Elefanten schützen. Klar, war lange Zeit eine sehr bedrohte Spezies. Und alles, was nach Handel riecht und wo Schmuggel möglich ist und wo Korruption eine Rolle spielen kann, Trophäenhandel, Handel mit Elfenbein verbieten und dann tut man was Gutes, man schützt das Tier. Aber man kennt die Situation vor Ort zu wenig. Man weiß nicht, dass es eine Elefantenüberpopulation gibt, dass gleichzeitig, das müsste natürlich die Umweltministerin wissen, Wasserarmut herrscht durch den Klimawandel, dass natürlich der Konflikt Tier-Mensch programmiert ist und immer schärfer wird. Und man natürlich nicht einfach sagen kann, wir können jetzt keinen Elefanten mehr abschießen und wir verbieten die Trophäenjagd, wir müssen die um jeden Preis erhalten. Nein, das ist falsch. Es muss, wie das früher ja auch in Botswana war, Elefantenjagd erlaubt werden. Natürlich unter der Prämisse, aus meiner Sicht, dass die Dorfgemeinschaften dann an dem Erlös beteiligt werden, dass von dem Geld Schulen gebaut werden, Infrastruktur, Wasserlöcher gebohrt etc., klar. Und die Korruption dann nach Möglichkeit in Schach gehalten, auch klar. Aber zu sagen, wir verbieten jetzt die Trophäenjagd oder Elefantenjagd ist per se böse, das greift eben deutlich zu kurz. Und da hilft ein Besuch vor Ort, sogar wie in meinem Fall im Safari-Camp.
Kommen wir mal von den Elefanten zur EU-Lieferkettenrichtlinie. Auch da befürchten nicht wenige, dass eine EU-Regulierung, die zwar irgendwo vielleicht ganz gut gemeint war, aber irgendwie dann auch schlecht gemacht wurde, auch negative Konsequenzen für afrikanische oder andere Länder entlang der globalen Wertschöpfungsketten haben kann. Wenn Sie das Vorgehen der EU einmal aus Sicht Ihrer Korrespondentenzeit in Nairobi bewerten, welche Gedanken kommen Ihnen da?
Herr Engelmann, ich war, nachdem ich den Elefanten da am Pool getroffen hatte, auch noch unter anderem später in Nairobi. Und ich habe da alte Bekannte wieder getroffen von vor 15, 20 Jahren, Tee- und Kaffeefarmer, die hauptsächlich in die EU exportieren, auch gerade nach Deutschland. Und die mir alle gesagt haben, sag mal, was ist denn da eigentlich in Brüssel los? Also diese Geschichten, die wir jetzt machen müssen. Wir müssen 1000 Formulare ausfüllen, um eurem, was ihr da Lieferkettengesetz nennt, gerecht zu werden. Das können wir nicht. Wir sind froh, wenn wir lesen können, wenn wir schreiben können, wenn wir etwas auf Papier bringen können. Aber diese Formulare, um nachzuweisen, dass unser Kaffee, unser Tee in Kenia, in Ruanda, in Äthiopien, ohne Kinderarbeit und nach guten Umweltstandards und so weiter, das können wir nicht leisten. Und die haben mir alle übereinstimmend gesagt, wir kapieren eins nicht. Wenn ihr was Gutes vorhabt, ihr wollt sozusagen unsere Kinder schützen, vor Kinderarbeit, unsere Umwelt schützen. Warum ladet ihr uns nicht ein einziges Mal nach Brüssel ein, wenn ihr sowas diskutiert und fragt uns, wie unsere Situation vor Ort aussieht? Keiner von uns ist in Brüssel gewesen. Keine Organisation, GIZ, sonst wer hat da für uns gesprochen. Ihr habt das sozusagen am grünen, wohlmeinenden Tisch, was Gutes wollend, entschieden. Und der Effekt wird sein, ihr schneidet uns von unserem entscheidenden Markt ab. Wir exportieren den Löwenanteil zu euch in die EU. Und wenn wir euch verlieren, wir dümpeln ohnehin an der Armutsgrenze, dann wird es wirklich ganz krass für uns. Das kann doch nicht wahr sein. Ihr erreicht mit bestem Willen wohlmeint sozusagen das Gegenteil eigentlich von dem, was ihr wollt, indem ihr, ohne uns einmal anzuhören, das einfach macht. Und ich konnte denen auch nur sagen, ja, also ich finde es extremst bedauerlich. Es gibt einzelne Tee- und Kaffeefarmer in Ruanda und auch in Kenia, die arbeiten mit deutschen Unternehmen zusammen, die so wirklich Tee in höchster Qualität produzieren. Mhm. Denen wird sozusagen geholfen oder die kriegen administrative Hilfe dann irgendwie. Die haben ja auch gesagt, jetzt könnt ihr uns nicht Leute runterschicken, die uns die Formulare ausfüllen. Das geht natürlich auch nicht. Also es gibt so ein paar sozusagen Edelanbauern, die in Kooperation mit deutschen Firmen, wo auch dann noch von Hand gepflückt wird und nicht mit Maschinen beim Tee und so weiter, die das halbwegs gewuppt kriegen. Das sind aber wirklich 3-4 Handverlesene.
Ja, die an die Hand genommen werden,
genau,
von ihren Kunden und sagen so.
So, das, ne, da musst du das und das Kreuzchen und das musst du dann schreiben und so heißt das auf Englisch und wenn du nur so Heli kannst, kein Problem. Aber der Großteil geht leer aus und das ist in einer Situation, also ich habe es gerade, Kenia ist ja nun sozusagen der Mercedes in Afrika, in Ostafrika zumindest, ja. Die Armut in Kenia ist mittlerweile so krass, gerade auch bei Kaffee- und Teepflanzen, dass die kein Geld mehr haben, um ihren Kindern Windeln zu kaufen. Das muss man sich mal vorstellen. Also die segeln wirklich an der untersten Grenze. Der Hintergrund ist, ohne jetzt das Publikum mit Afrika zu langweilen, der Hintergrund ist, dass China so viele Projekte in Kenia durchgeführt hat, Eisenbahnen gebaut, Mombasa, Nairobi, für Milliardenbeträge, dass der kenianische Staat total pleite ist. Die haben sich komplett verpfändet an China. Dadurch kosten selbst Grundschulen mittlerweile in Kenia wieder Gebühren und das müssen eben diese Tee- und Kaffeefarmer, die jetzt vom Lieferkettengesetz betroffen sind, aufbringen und wissen gar nicht, wie sie es machen sollen. Also insofern ist mein Eindruck manchmal gut gemeint, aber leider nicht wirklich gut gemacht. Und Herr Engelmann, eins muss ich auch sagen, wenn man mal die andere Seite sieht, wenn Sie hier durch NRW oder Niedersachsen fahren und sprechen mit Konzernen, die von Rohstofflieferungen abhängig sind, aus Afrika, aus Asien, aus sonst wo, die sagen Ihnen auch zum Teil, mittlerweile zeigen uns viele den Vogel. Die kenianischen Kaffee- und Teefarmer, die sind von Europa abhängig, aber andere sind es nicht. Die können auch nach Indien liefern oder nach China liefern oder sonst wohin liefern. Und die sagen, hör mal, ehe wir uns euren Lieferkettenkram antun, dann sieht doch zu, wo ihr unsere Rohstoffe herkriegt. Wir liefern die jetzt an andere.
Ja. Vielleicht ist die Lieferkettenrichtlinie auch nur eines oder ja sicherlich eines von vielen Beispielen, die Brüsseler Bürokratie ausmacht und auch darstellt. Jetzt ist ja die Forderung, da Abhilfe zu schaffen, sowohl aus Deutschland, aber auch aus vielen anderen Ländern, doch da und wird auch größer und wird erhoben. Wie haben Sie in Brüssel, wir springen jetzt mal in Ihre Brüsseler Korrespondentenzeit, wie haben Sie denn die Brüsseler Bürokratie selbst erlebt und haben Sie den Eindruck, oder gibt es denn da eine Hoffnung, weil wir alle ja pro-europäisch sind und sagen, Europa ist ja etwas Gutes, dass aber auch die Administration da umsteuernd, wie ist da Ihre Einstellung, Auffassung?
Also ich finde es zwiespältig. Also ich glaube, dass bei der EU-Kommission wirklich brillante Leute sitzen. Ich habe da ganz, ganz tolle Leute erlebt. Also ich kenne zum Beispiel einen Typen, der ist Physiker und Maschinenbauingenieur, der hat in London studiert, ein Österreicher, der ist wirklich top. Der kann sich mit den Chefentwicklern von Porsche ohne weiteres messen und so weiter. Da sitzen wirklich zum Teil hochqualifizierte Maschinenbauingenieure, Naturwissenschaftler und so weiter. Also ein Riesenpotenzial. Aus meiner bescheidenen Sicht fokussiert sich die Energie teilweise nicht auf die richtigen Bereiche manchmal. Ein Beispiel, ich habe heute Morgen mein Frühstück gegessen, mein Frühstücksei, ich habe da Honig mehr aufs Brot geschmiert. Es gibt jetzt eine EU-Frühstücksrichtlinie. Und natürlich weiß ich, dass Honig teilweise gepanscht wird. Und wenn er aus Nicht-EU-Ländern kommt, man nicht so richtig weiß, ist es überhaupt noch Honig oder nicht. Und dann gibt es den Honig aus EU- und Nicht-EU-Ländern, steht dann auf dem Etikett so. Jetzt hat sich die EU, also die Frühstücksrichtlinie, ausgedacht, dass also in Zukunft der Nicht-EU-Honig nochmal aufgespalten werden muss und die Länder da erscheinen in einer Hitparade. Das ist natürlich super toll und im Sinne eines gesunden Frühstücks und regional angebauten Honigs klasse. Nur denke ich, Hilfe. Bei den Problemen, die wir haben, sollte nicht der geballte Sachverstand dieser Bürokratie teilweise fokussierter eingesetzt werden. Also das ist ein Punkt, wo ich denke, sind wir da auf dem richtigen Weg? Ich habe oft Unternehmer in Brüssel erlebt, die gesagt haben, die Berichtspflichten gegenüber der EU, die machen uns fertig. Also, das ist ja auch quantifiziert, dass ja. 20 Milliarden, ne, und so weiter, genau, 20 Milliarden und so weiter. Und man denkt, sag mal, das kann doch nicht wahr sein. Und da denke ich dann manchmal, Mensch, und gleichzeitig ist also meine Sorge nach 6 Jahren Brüssel, dass wir den Anschluss sozusagen so ein bisschen an die Welt verpassen durch diese Hyperbürokratie, dass es wirklich in der Gefahr ist, eine Wirtschaftsblockierer zu werden, die EU, und nicht ein Wirtschaftsmotor. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Es gibt diese EU-Taxonomie. Also alles wird daraufhin abgeklopft. Dient es den Nachhaltigkeitszielen? Dient es der Umwelt? So. Das wird auch mit Finanzinvestitionen gemacht. Okay. Jetzt hängen wir in dem Problem, wir haben den Ukraine-Krieg. Die EU müsste dringend ihre Rüstungsindustrie stärken und aufbauen und Munition erstellen etc. pp. Dazu brauchen die Rüstungsbetriebe Geld. Das würden sie gerne von den Banken aufnehmen. Die sagen aber, wir haben die EU-Taxonomie und wenn wir in Rheinmetall oder sonst wen investieren, ist das nicht super grün. Jedenfalls nicht nach bisherigem Verständnis. Ja? Und da haben sie so einen Punkt, wo man sagen muss, diese Registratur, die da erstellt worden ist, die versucht alles zu erfassen, erfasst eben nicht alles. Sie erfasst vor allen Dingen nicht die Gegenwart. Und das ist in einem solchen Bereich, wo es jetzt wirklich existenziell wird, diesseits der Frühstücksrichtlinie, wo es um unsere Freiheit geht, darum, ob wir uns selber verteidigen können, ist diese EU-Taxonomie im Rahmen der Finanzen aus meiner bescheidenen Sicht suboptimal.
Jetzt ist Deutschland ja das größte Land der EU, größte Volkswirtschaft, gegenwärtig in keiner guten wirtschaftlichen Verfassung. Deutschland ist das einzige Land, dessen Wirtschaft schrumpft, EU, aber auch weltweit, also was die großen Industrieländer angeht. Jetzt hat Ihr langjähriger Kollege Markus Preis unlängst ein Buch über seine Brüsseler Zeit, die ja jetzt in diesen Wochen, glaube ich, endet. Er geht ja nach Berlin, wird der Leiter des ARD-Hauptstadtstudios, hat er geschrieben und er hat den Titel gewählt, Angezählt. Und er beschreibt in seinem Buch, wie sehr sich die Stellung Deutschlands seiner Meinung nach einigen Jahrzehnten sorgenfreier, selbstbewusster, mitunter arroganter Überlegenheit, wie er schreibt, in Europa ändert. So, jetzt ist Deutschland schwächelt. Deutschland ist in einer massiven, auch strukturellen Krise. Wenn Sie das mal spiegeln mit Ihrer Zeit in Brüssel und wie Sie es jetzt so beobachten, wie beurteilen Sie das Standing Deutschlands in Brüssel, auch im Kontext zu allen anderen Ländern? Wie ist da Ihr Empfinden?
Also erstmal muss ich sagen, das Buch von Markus Preis, Angezählt, finde ich richtig klasse. Die spannendste Stelle fand ich übrigens witzigerweise, wo er aus seiner Kindheit erzählt und erzählt, dass er das eine in der DDR noch, er ist ja in Thüringen geboren, ein Buch über Karl Friedrich Benz gelesen hat, der das Auto erfunden hat und wie der da durch Mannheim geknattert ist mit diesem stinkenden Ungetüm und das von einem DDR-Schriftsteller verfasst und dass ihn das so fasziniert hat. Und das ist ja genau das, was uns heute, glaube ich, in Deutschland fehlt. Leute, die sozusagen im 21. Jahrhundert zeigen, wir haben weiter einen großen Technologievorsprung. Und ich glaube, das ist auch das, was die anderen europäischen Länder merken. Ihr hattet die Daimlers und die Benzens und die Thyssens und die Krupps. Das war 19. Jahrhundert. Im 20. Jahrhundert wart ihr auch noch klasse. Aber jetzt im 21. Jahrhundert, was ist das eigentlich? Das sagen Europäer. Gut, es gibt einige, die sind ein bisschen schadenfroh, die Franzosen, die immer so ein bisschen eifersüchtig sind, die freut das natürlich, was uns immer lustig gemacht haben über Renault und Citroën und Peugeot. Und jetzt schwächeln wir mal, aber es gibt viele Europäer, die ich auch in Brüssel erlebt hatte, gerade aus Mittel- und Osteuropa, die unsere verlängerte Werkbank sind, die extrem abhängig von unserer Stärke sind, die sagen, Hilfe, 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 wir gehen mit euch auch runter, die Tschechen und Slowaken und Polen und Ungarn etc. pp. Also insofern guckt man da, glaube ich, in Europa mit großer Sorge. Und wenn ich Amerikaner in Brüssel erlebt habe, die haben mir wirklich gesagt, weißt du was, also ihr seid Hardware, wir sind Software, ja, Palo Alto, Silicon Valley, ihr seid, ob es jetzt das schöne Brüssel ist oder Heidelberg oder was auch immer, ihr werdet als Ferienattraktion für uns immer attraktiv sein, weil ihr diese tollen historischen Kulissen habt. Aber von dem, was ihr bringt in diese Softwaregesellschaft, tut ihr uns eigentlich nur noch leid. Und ich finde, das ist also ein extremes Alarmsignal. Das müsste gerade in Brüssel klingeln, dass wir überlegen, Mensch, wie können wir das Potenzial, was wir in der EU haben, was eine so tolle Erfindung ist. Mein Vater war Soldat. Mein Vater hat mir immer gesagt, er kann es nicht fassen, dass seine Kriegsgegner uns in diese EU eingeladen haben. Was für eine Größe. Dass wir das wirklich auch wieder zu einem Wirtschaftsmotor machen.
Ja. Kommen wir mal zur Wahl oder zur bevorstehenden Europawahl am 9. Juni. Europa steht ja derzeit doppelt unter dem Druck. Zum einen von außen angesichts der geopolitischen Krisen, der großen Konflikte dieser Zeit und von innen auch durch das Erstarken von Populisten und Nationalisten. Hierzulande fantasiert die AfD sogar über einen Dexit, also einen Austritt Deutschlands aus der EU. Würden Sie zustimmen, wenn ich sage, dass jetzt mal auch abseits der anstehenden Wahl Europa jetzt vor ganz, ganz entscheidenden Wahlen steht, weil das Erstarken von Populisten, Nationalisten ist ja nicht nur hier, ist ja kein deutsches Solitär, sondern ist ja auch etwas, was wir in anderen Ländern beobachten. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, also ich glaube, dass man die Europawahlen gar nicht hoch genug einschätzen kann. Es ist so wichtig, dass wirklich möglichst viele Menschen zur Wahl gehen. Ab 16 kann man mitmachen. Und jeder, der alle Tassen im Schrank hat, mal salopp formuliert, dem ist klar, dass wir ohne die EU nicht können. Das ist wirklich eine unauflösliche Beziehung, eine Erfolgsbeziehung sondergleichen. Unser deutscher Erfolg der letzten Jahre basiert entscheidend auf der Europäischen Union. Die Briten bezahlen jetzt schon den Preis. Also von daher kann man das, glaube ich, nicht genug betonen. Und man muss auch eins sehen, nach den Europawahlen wird es in Amerika Wahlen geben. 5. November. Und wenn das ungut läuft, wenn wir hier in der EU einen starken Rechtsruck haben, wenn dann noch womöglicherweise Trump an die Macht kommt, wenn Frankreich sich Richtung Le Pen entwickelt, dann haben wir eine extrem kritische Situation bei aller Tiefenentspannung. Dann kommen wir in ein ganz gefährliches Fahrwasser. Und für mich ist die EU-Wahl der erste Flock, den wir einrammen können, um zu zeigen, nein, die Rechten machen nicht den großen Durchmarsch, der teilweise befürchtet wird. Sie werden vielleicht etwas stärker werden. Gut, das wird man nicht verhindern können. Aber es wird eine, in Anführungszeichen, bürgerliche EU und eine europäische EU bleiben und nicht eine EU von EU-Feinden, die da im Europaparlament sitzen. Das wäre ein Desaster. Das würde Trump, sollte er gewinnen, in die Hände, in die Karten spielen. Ich habe, Herr Engelmann, an einer Situation erlebt, wie wichtig es ist, gute Leute in Brüssel zu haben. Bei allem, was wir gerade kritisiert haben mit Regulierungswut und Frühstücksrichtlinie und die Verkennung. Als es sozusagen ernst wurde und Donald Trump gesagt hat, ich belege die europäische Autoindustrie mit Strafzöllen. Also erst Stahl und Aluminium und jetzt kommen die Autos dran. Kein BMW mehr, kein BMW mehr auf der Fifth Avenue. Da ist Jean-Claude Juncker, unterstützt von Martin Selmayr, zu Trump geflogen. Und Juncker landete da und hat Trump gesagt, pass auf Donald, ich habe 5 Stunden Zeit, dann geht mein Flieger wieder zurück. Und Donald Trump war völlig perplex, sagte, wie, du hast keinen Privatjet, was ist das denn? Und dann hat der Junge gefragt, wer bist du überhaupt? Die Merkel war doch schon da. Und dann hat Juncker gesagt, pass mal auf Donald, vergiss die Merkel, Ich repräsentiere 500 Millionen Europäer. Damals waren die Briten noch in der EU. Und du redest jetzt mit mir. Und ich sag dir eins, du wirst die europäische Autoindustrie nicht besteuern. Wir bieten dir einen Deal an, den hatte Selmayr vorher ausgeknobelt. Du darfst mir LNG-Gas nach Europa bringen. Das ist toll für die Flyover-States. Das ist toll für deine Rednecks. Kannst du Stimmen mitgewinnen und so weiter. Aber das wirst du nicht machen. Und Trump hat es nicht gemacht. Er hat hinterher Selmayr auf dessen Handy angerufen und hat gesagt, was ist denn der Juncker für ein toller Typ? Dieser fragile Juncker, der keinen Privatjet hatte, ne, der dann nach 5 Stunden wieder gehen musste. Und solche Persönlichkeiten brauchen wir, um unsere Interessen zu wahren. Und wir dürfen es nicht zulassen, dass diese EU geschwächt wird bei zum Beispiel den nächsten Wahlen.
Ja, Sie haben gerade Trump schon angesprochen. Die US-Wahl steht auch davor, bevor, damit Europa ernst genommen wird von den USA und auch von China, dass wir also nicht über G2, sondern über G3 reden. Was muss denn Europa tun, um seine wirtschaftlichen Rahmenbedingungen so zu verbessern, dass es auch wettbewerbsfähig bleibt? Weil in vielen Fällen ist es ja so, dass wir sprachen gerade über die Bürokratie, das Thema Energie ist ein Thema, das Thema Arbeitskosten ist ein Thema. Es gibt ja ein ganzes Feld, einen ganzen Strauß von Themen. Glauben Sie, dass Europa da die Kraft so hat?
Ja.
Oder dass diese getrieben werden dann auch von der normativen, des Faktischen, dass da auch mehr passieren wird, weil Europäer gar nicht anders können.
Irgendwann, ich bin total optimistisch. Wir haben super Forschungseinrichtungen, wir haben einige der klügsten Köpfe der Welt. Die Amerikaner versuchen, die alle abzuwerben und in Silicon Valley zu. Wir haben ein extrem gutes Potenzial und wir haben unglaublich viel Geld. Wir haben Billionen auf den Konten von Lebensversicherungen und von irgendwelchen Fonds und so weiter und so weiter. Und es ist ja wirklich so, dass wenn Vertreter großer Versicherungen und Banken in Brüssel sind, die alle sagen, Freunde, natürlich mussten wir nach der Finanzkrise 2010 die Spielregeln für die Banken enger machen. Aber dass wir unsere Billionen, die wir auf den Konten haben im Rahmen von Lebensversicherungen und Rentenfonds, nur so schmalbrüstig anlegen können und keine Startups damit finanzieren können und keine zukunftsträchtigen Investitionen. ThyssenKrupp jetzt in Duisburg, die 10 Milliarden brauchen, um ihre Hochöfen umzubauen in Direktreduktionsanlagen, damit sie mithilfe von Wasserstoff, grünen Stahl und so weiter. Also es gibt einen Berg von Kapital, es gibt eine riesige Kapitalnachfrage und ich finde, man müsste irgendwie an diesen Bankensektor in dem Sinne ran, dass man eine Bankenunion schafft und dass man die Spielregeln so verändert, dass wenigstens ein Minimum an Risiko möglich ist. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt meine ganze Rente im grünen Stahl anlegen muss oder irgendwas, aber bei den Geldern, das sagen alle, ob das Generali ist oder wie all diese Versicherungen heißen, die da in Brüssel sind, die ihre Niederlassungen auch haben. Ich habe also in der Rue du Châtelain im Schatten von Generali gewohnt, deswegen sage ich gerade Generali. Die sagen, mein Gott, wir schwimmen in Geld und wir hätten auch Ideen, wie wir es anlegen können. Und jedes Start-up in Deutschland sagt ihnen, wir schreiben brav einen Förderungsantrag, dann kriegen wir Geld für die Anschubfinanzierung. Dann bräuchten wir richtig Geld, um es gut weiterzuentwickeln.
Marktreife.
Dann kommt aber nichts mehr. Dann müssen wir zur Bank gehen. Dann müssen wir schon Kredite aufnehmen. Und das ist genau das, wo die Amerikaner reinspringen und sagen, komm, ihr kriegt 50 Millionen. Ich glaube, 50 Millionen Zuwendungen an deutsche Startups, das ist vielleicht 1%. Und dann gehen die wirklich alle ins Silicon Valley. Und ich glaube, weil wir in der EU diese Geldberge haben und diese Intelligenz haben, gäbe es eine Chance. Aber solange dieser Mehltau da rumliegt und so weiter, übrigens, das ist ganz interessant, wenn Sie nach Amerika gehen und mit intelligenten Republikanern sprechen, die es ja auch gibt, und intelligenten Trump-Anhängern, die es ja zu unserem deutschen Erstaunen auch gibt, wenn auch wenige, die sagen Ihnen alle, wir wissen alles, was man gegen Trump sagen kann. Aber die Treasury, sein Finanzministerium, in der Zeit, wo er Präsident war, die war gut. Und die Bankenrichtlinien hat er so gehandelt, dass der Verbraucherschutz nicht überbordend ist. Wir haben mit diesen Bestimmungen gut arbeiten können und sind wirtschaftlich gut gefahren. Und ich finde, von dieser Seite könnten wir, also dieser Mut zu Startups und die Kapitalregeln etwas flexibler gestalten, können wir uns die Scheibe abschneiden.
auf den Wahlkampf über USA, Trump, Biden, könnten wir jetzt ewig sprechen. Das würde aber jetzt in der Tat zu weit führen. Ich würde nochmal gerne auf die Europawahl zurückkommen zum Ende unseres Gespräches. Haben Sie den Eindruck, dass auch die Parteien hier in unserem Land die Europawahl oder die Bedeutung der Europawahl so wichtig nehmen, wie es auch erforderlich ist? Also jetzt mal vom Engagement, ist das wie eine Europawahl, ist das wie eine Bundestagswahl, ist das wie eine wichtige Landtagswahl oder sagen Sie da, könnte eigentlich noch ein bisschen mehr kommen?
Nee,
vielleicht um den Gedanken noch zu bringen, also um auch bei der Bevölkerung, um den Menschen auch nochmal viel klarer zu machen, Europa ist extrem wichtig für unser aller Wohlstand, für Arbeitsplätze, für Investitionen.
Ich muss sagen, leider nicht. Also bei der letzten Europawahl 2019 hatte ich schon das Gefühl, da war Musik im Kessel und das Spitzenkandidatenprinzip und da haben Weber und Timmermans gegeneinander diskutiert und all diese Geschichten. Ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl einer seltsamen Ruhe. Und ich habe bei unserem Bundeskanzler auch nicht den Eindruck, dass er nun ganz getrieben durch die Lande läuft und immer wieder auf die Wichtigkeit der Europawahl hinweist. Und der Spitzenkandidat der Europäischen Sozialdemokraten wurde so qua Akklamation, man hat noch nicht mal die Stimmen gezählt, ernannt. Und es heißt Schmidt und ein ehrenwerter Mensch, aber eigentlich kennt ihn keiner. Und das ist alles so ein bisschen, also etwas lieblos kommt mir das vor, etwas lieblos und unengagiert, gerade vor dem Ernst der Lage, das ist ein Mosaikstein in einer Kette mit Amerika-Wahlen, mit dem, was in Frankreich in Zukunft passiert. Und ich fände, da müssten viel mehr Leute durch die Lande laufen und auf die Wichtigkeit hinweisen. Ich war jetzt an der Schule in Gelsenkirchen-Buer am Leibniz-Gymnasium, einem der größten Gymnasien in NRW. Und da sagten auch alle, Mensch, wir erfahren kaum was über Europa an den Schulen, obwohl wir mit 16 jetzt mitwählen können, die wir einen deutschen Pass haben. Und da würde es für mich anfangen, dass man wirklich Schüler, Jugendliche, die doch so viel von Europa haben, das ist ihre Zukunft. Sie können da studieren im Ausland an den tollsten Unis, ob es in Madrid ist oder Paris oder Sciences Po, was auch immer. Sie können eine Ausbildung machen im Ausland. Es geht nicht nur um akademische Bildung. Sie können eine handfeste Ausbildung machen. Sie können Friedensdienst machen und so weiter. Das ist alles viel zu wenig bekannt. Dabei ist es ihre Zukunft. Insofern ist dieses etwas wenig enthusiastische und wenig engagierte, was mich umtreibt.
Letzte Frage in dem Zusammenhang. Sie waren Korrespondent in Nairobi, in Washington und in Brüssel. Sie haben jetzt viel, auch zwischen den Zeilen, immer wieder berichtet. Wenn man so lange im Ausland war wie Sie und den deutschen Hörern Geschichten berichtet hat, wenn man so viele Eindrücke, so viele Kontakte hat, und dann nach Deutschland zurückkommt. Wie ist der Blick des Deutschen, der im Ausland lebt und über die Situation dort berichtet? Und wie ist der Blick auf Deutschland, wenn er jetzt wieder hier lebt?
Erstmal finde ich, dass wir im Paradies leben. Also ich war ja nun 5 Jahre in Afrika. Und ich weiß, als ich zurückkam hierhin, wie froh ich war, dass ich wieder sicher durch eine Straße gehen konnte, dass ich an der Ampel anhalten konnte, ohne die Angst haben zu müssen, at gunpoint wird mir eine Waffe an die Schläfe gehalten und so weiter. Ich war in Amerika, ich habe erlebt, wie laufend der Strom ausfiel, nicht durch diese Überlandleitung, wie fragil das System ist, die Supermärkte, alles aufgetaut, weil man nicht wusste, kannst du das Wasser aus dem Hahn trinken, kannst du es nicht. Ich mache jede Morgens den Wasserhahn auf und trinke dann mein Wasser raus. Der Strom ist ja nun auch meistens da. Also wir haben eine wahnsinnig stabile Infrastruktur, aber wenn ich vergleiche, gerade jetzt Afrika, der Enthusiasmus der Menschen trotz der schwierigsten Lebensbedingungen, in Amerika sozusagen der Silicon Valley Enthusiasmus, und denke, Mensch, das Ruhrgebiet, aus dem ich ja stamme hier, das war doch mal das Silicon Valley des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Da denke ich, wir müssen da wieder hinkommen. Wir müssen wirklich Gas geben. Das Geld ist da, die Köpfe sind da, die dürfen nicht alle abgeworben werden. Gerade jetzt ein Bekannter von mir, auch super Algorithmen-Freak, ne, studiert in Edinburgh an der schottischen Universität, ist ein kleiner Zirkel von 60 IT-Experten, sofort abgeworben von Facebook. Der wird Europa, der wird Deutschland nie mehr sehen. Der wird dann nach Palo Alto gehen, gigantisches Geld verdienen. Und da, finde ich, müssten wir den Hebel umlegen.
Ja, Mensch, lieber Herr Sina, vielen, vielen Dank für Ihren Besuch.
Danke, Herr Engmann.
Das war ein tolles Gespräch und der Enthusiasmus für Europa sprach jedenfalls aus jedem Satz. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren und alles Gute für Sie.
Hat mir großen Spaß gemacht. Danke.